unser größter Kunde ist Adidas und die Adidas als Kunde wird auch von einer 25-Jährigen betreut. Das wird normalerweise bis du Ende 30, wenn du die Key-Accounts, also mit Hauptkunden von einer Agentur mit betreuen darfst. Wie kann das denn sein, dass Arno diese Trends und sowas nicht versteht und du ja auch anscheinend da Disparitäten hast? Und dann meint er, ja, Neil, wir werden halt auch immer älter, aber hast du nicht Bock, mal alle 2 Wochen bei uns vorbeizukommen? Hab am selben Tag noch WhatsApp, da gibt es auch noch ein Screenshot davon, WhatsApp-Call gemacht, 4-5 Buddies angerufen gehabt und die Idee gepitcht mit, ey, Jungs, ich glaube, ich habe die nächste Business-Idee. Und gerade nach dieser Funny-Frisch-Kampagne, ja, es war auf jeden Fall ein Ritt, Community-Management aus dem für die Kampagne aus dem Unterricht zu machen. Mein Handy wurde einkassiert und ruft der Marketingchef von Funny Frisch auf einmal meinen Lehrer an da und geht ran. Mein Lehrer mit, hallo, Büro von Neil Heinisch.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Machen, dem Podcast vom Young Founders Network. Heute mit einem wunderbaren Macher, Neil Heinisch. Herzlich willkommen.
Moin, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir starten direkt mal in die Podcast-Folge rein mit einem Spiel. 2 Lügen, 1 Wahrheit. Was hast du uns heute mitgebracht?
Wir haben den TikTok-Account von Helene Fischer mitgelauncht. Wir haben den TikTok-Account von Otto Waalkes mitgelauncht oder von Udo Lindenberg.
Oh, das ist sehr, sehr spannend. 3 Musiker, die kennt natürlich jeder irgendwie über 60, aber...
ja, deswegen, ihr wolltet was haben, klassisches.
Im besten Fall auch drunter, okay.
Okay, war es jetzt Helene Fischer, Udo irgendwas?
Udo Lindenberg,
Otto Waalkes.
Die Hamburger Legende.
Ja.
Aber Otto Waalkes ist auch die Hamburger Legende, ne? Aber aus friesischer Legende auch.
Ich gehe mal mit Otto Waalkes, weil er in letzter Zeit einfach so ultra durch die Decke gegangen ist, mit Friesenjung natürlich und auch auf TikTok durchgestartet ist.
Ja, nee.
Wie denkst du? Oh.
Ich hab schon exposed.
Danke. ja, dann bleibt nur noch der, den ich nicht kenne und Helene Fischer, also gehe ich mit Helene Fischer.
Ja, es ist Udo Lindenberg gewesen. Für mich war es eine absolute Legende, weil ich halt als Hamburg-Patriot natürlich irgendwie mit Udo Lindenberg da meine Verbindung hatte. Und das war letztes Jahr mit einer Partneragentur zusammen. Ich fand das irgendwie nur, das ist so einer von meinen most iconic moments irgendwie aus den letzten Jahren, weil ich einfach Udo Lindenberg privat und meine Eltern haben da auch das irgendwie sehr geliebt und meine Großeltern sowieso.
Sehr cool. Und wie war es so?
Also das Schöne war, wir durften nicht mit ihm direkt arbeiten, sondern nur sein Content recyceln.
Ach so.
Also hast du ihn gar kein einziges Mal getroffen?
Geschichte? Leider nicht, nee.
Schade, beim nächsten Mal vielleicht.
Next time.
Wie kam es dazu?
Eine gute Partneragentur von uns hat mit Universal einen Deal gehabt und die haben uns alles, was mit TikTok zu tun hatte, irgendwie rübergeschoben.
Okay.
Und so kam das dann zustande.
Sehr cool. Ich würde da direkt mal weitergehen und mal mit Podcast reinstarten. Mal ein bisschen dich überfallen. Weißt du noch, was so deine erste Business-Idee war? Wie bist du in diesen ganzen Business-Kosmos reingestartet? Wir haben gerade schon drüber gehört. Du bist in einem TikTok-Kosmos unterwegs. Aber was war so die erste Business-Idee, die du irgendwie in deinem Leben mal hattest? Oder was waren so die ersten Anfänge? Wie bist du da reingestartet?
Ja, mein allererstes Business, das erzählt immer meine Mutter, war irgendwie damals WM 2006 in Deutschland. Und dann habe ich Bier abgezapft und auf einem Sommerfest verkauft. Das war so quasi meine erste Selbstständigkeit. Naja, da habe ich mein Parkhaus von finanziert.
Wie alt warst du da?
Ja, ich weiß nicht, das war
2006.
Ja, 2006 halt. Also wie alt war ich denn da? 5, 4? Keine Ahnung. Das war so, das Ding ist aber dann, so wirklich, wo wir es angefangen haben, war eigentlich 1., 2. Klasse, habe ich klassisch mit einem meiner besten Freunden, Jim, mit dem wir auch mittlerweile das Influencer-Management von uns gegründet haben, haben wir Streichhölzer, Taschentücher, bemalte Streichholzpackungen sogar, also auf richtig fancy, Kaugummis, die wir im Urlaub gekauft haben und so, vor der Drogerie verkauft. Mhm. Er war ein Lockenkopf, ich war ein Lockenkopf. Das war eine sehr bunte Mischung auch, die sehr gut ankam in Hamburg, Eppendorf. Und das war quasi unsere erste Business-Idee. Da haben wir auch wirklich, muss ich sagen, irgendwie, keine Ahnung, 30 bis 50 Euro pro Session verdient. Also es war jetzt auch für mit 8 nicht wenig Geld. Und nebenbei haben wir dann auch, das war nämlich zur selben Zeit, habe ich angefangen bei Jungformat, einer der größten Kreativagenturen, die Pfandflaschen wegzubringen. Deswegen habe ich auch bis heute so bei den Jungformat-Hallen so den Namen des Bottleboys, weil ich war alle 2 Wochen da, habe eine halbe Stunde Pfandflaschen gesammelt, 50 Euro verdient und irgendwann haben mir es die unbezahlten Praktikanten weggenommen. Nee, aber das waren so meine ersten Anfänge. Erinnere ich mich auch immer noch sehr gerne irgendwie dran zurück oder finde noch meine alten Zettel, wo ich dann irgendwie Notizen gemacht hatte, wie viele Flaschen wir hatten und Streichhölzer verkauft haben und sowas. Ist schon lustig.
Sehr, sehr cool. Das hast du ihm gerade schon erzählt, sehr früh angefangen mit den ersten Business-Ideen. Welcher Typ von Schüler war es denn eigentlich so? Weil ich finde, damit kann man immer sehr gut eine Person irgendwie ein bisschen so aufschlüsseln, vor allem, wenn man sich so hier persönlich unterhält. Warst du eher so, der sich so durchgemogelt hat, Klassenbeste, oder war dir einfach alles scheißegal?
Ich war Klimavertreter in meiner Schule.
Oh,
das war ich aber auch nur, weil es auf dem Zeugnis stand. natürlich hat es auch Spaß gemacht, bei den Behörden dann die Fortbildung mitzumachen. Aber ich war, würde ich sagen, nicht klassisch Musterschüler. Hatte immer Probleme mit meinen Lehrern, war auch nicht der ordentlichste Schüler. Das zieht sich dann auch irgendwie weiter in mein jetziges Leben mit. Aber ich merke schon auch definitiv, dass ich war immer beliebt bei den Lehrern, aber auch extrem unbeliebt. Also Lehrer konnten immer nach 2 Minuten meinen Namen irgendwie. Das war auf jeden Fall ein Thema. Aber ja, ich glaube, ich war ein spezieller Schüler. Aber ja, es ist schwierig, glaube ich, mich als Schüler zu beschreiben.
Wie war das mit deinen Mitschülern?
Mit meinen Mitschülern? Mhm. Mit meinen Mitschülern kam ich immer gut zurecht. Also ich hatte es nie schwer, Freunde zu finden. Ich bin auch, hab jetzt auch so ein Team, haben wir im letzten Jahr eine Wertereise gemacht. Das heißt, ich habe auch meine persönlichen Werte identifiziert über verschiedene Wertetests und sowas. Und da ist immer top dabei. Und das war es auch schon, als ich den Test mal vor 3, 4 Jahren gemacht habe. Immer Geselligkeit und sowas mit. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe Menschen.
Ja.
Und das hat mir auch schon immer in die Karten gespielt. Egal ob beruflich oder privat oder in der Schule. Deswegen, ich glaube, ich war an sich, wie viele bei uns im Arbeitskollegium sagen würden, ich war ein Iconic-Schüler, glaube ich. Ja.
Sehr gute Beschreibung. Und denkst du, du hast dann irgendwas noch aus der Schule mitnehmen können oder war dann eher, bis auf ein bisschen Rechtschreibung in das Ding, eher nur zum Zeitabsitzen und zum Leute rekrutieren?
Ja, also wir haben sehr viel rekrutiert über die Schule.
Yeah.
Also was ich hauptsächlich mitgenommen habe, ist, dass ist auf jeden Fall sich was in unserem Bildungssystem ändern muss, damit wir irgendwie auch die Probleme, die wir jetzt auch schon bei uns in der Berufswelt haben, auch mit gerade neuen Berufseinsteigern etc., ne, dass wir da ready überhaupt als Gesellschaft nach der Schule sind, mhm, irgendwie in die Berufswelt zu kommen oder ins echte Leben. Ne, das habe ich definitiv mitgenommen, dass da absolut Nachholbedarf ist in unserem Bildungssystem. Ich glaube, ansonsten habe ich halt sehr viel gelernt, natürlich auch, wie ich Sachen zu verargumentieren habe, gerade wenn es darum geht, schulische Aufgaben nicht machen zu müssen. Da habe ich, glaube ich, sehr viel draus gelernt, aber auch ansonsten, natürlich würde ich sagen, die Grundlagen sind sehr wichtig und dass man das auch in der Schule lernt, und das habe ich mitgenommen. Ne? Mhm. Also das sind so definitiv Dinge, die man da mitnimmt.
Mit wie vielen Jahren hast du dann Play the Hype gestartet?
Play the Hype haben wir mit 16 gestartet.
Das heißt in der Schule noch?
Noch in der Schule. Kurz 2 Wochen, nachdem wir ein anderes Projekt eingestampft hatten, haben wir dann Play the Hype gestartet. In der Schulzeit im ersten Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, hätte man das eher beschreiben können als Freelancer-Tätigkeit.
Ja.
Da haben wir eher Freelance anderen Agenturen geholfen, ihre Themen zu verstehen, hatten uns schon Play the Hype als Namen gegeben, aber man konnte es eigentlich eher mehr als ein Freelance-Collective irgendwie beschreiben. Und erst nachdem wir auch auf LinkedIn geschrieben haben mit Hey Brands, wir sind offen, mit euch direkt zu arbeiten, hatten wir dann auch erst die ersten Brandkunden. Wir haben uns aber auch schon dieses ganze Jahr lang wirklich einen Namen in der Branche aufgebaut. Wir haben Vorträge schon halten dürfen. Wir haben LinkedIn damals wirklich, würde ich sagen, komplett rasiert, weil wir mit die Ersten waren. Und das haben wir mittlerweile, ist, würde ich auch sagen, nicht mehr so eine starke LinkedIn-Präsenz, weil auch eher mehr aus einer Fassholheit heraus leider als damals. Aber LinkedIn eine Präsenz irgendwie aufgebaut, dadurch eine Marke. Wir waren in der Presse das erste Mal, haben dann halt auf LinkedIn auch geschrieben, hey Brands, wir sind offen, haben unsere ersten Kunden darüber akquiriert, wo der zweite dann auch direkt Funny Frisch war, was für uns ein absoluter Gamechanger war damals. Und ja, ich glaube, das war 16. Ja.
Sehr cool. Lass uns direkt mal einen Schritt vorher starten. Du hast eben gerade schon angesprochen, ihr habt ein Projekt davor eingestampft und das war auch so der Punkt. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert darüber, wo du dann in diese Startup-Welt reingeschlittert bist. Mehr oder weniger freiwillig, aber wie war denn da so der Step? Es war ein paar Jahre vorher.
Ja, genau, dann 2 Startups quasi vorher.
Genau.
Das erste Startup war My Power Snack, da schaue ich super gerne drauf zurück. Es war unser erstes wirklich, wo wir die Businesswelt ernsthaft betrachtet haben. Vorher haben wir iPhones auch geflippt auf eBay und sonst was, ne? Diese ganz auch irgendwie klassischen Themen, wie man sich das Taschengeld aufbessern kann. Und dann habe ich in meinem Familienurlaub auf Instagram auf einmal sogar eine Ad gesehen von Startup-Teams, wo es darum geht, hey, junge Leute, Business. Und ich dachte, das war das, was ich schon immer gesucht hatte.
Yeah.
Ne? Und ich gerade 14 geworden, einen Monat 14 gewesen, also perfektes Zeitalter für Startup-Teams. Und da habe ich dann letztendlich direkt vom Strand aus noch sogar meinen besten Freund damals angerufen, Linus, habe gesagt, ey, das ist das, was wir schon seit Jahren suchen. Lass uns mal ernsthaft an der Business-Idee arbeiten. Das war dann My Power Snack, individuelle Superfood-Produkte für jedermann. Haben auch echt cool, hatten so einen Chatbot dann sogar entwickelt, dass man so schreiben konnte, was für einen Sportart du machst, wie groß du bist, was so deine körperlichen Eigenschaften sind, mit Sportstudenten zusammen entwickelt, dass im Nachhinein, den du dann dein Produkt individuell zusammenstellen konntest, ist natürlich cool. für 14 Jahre viel zu groß gedacht, ne? Brauchst du Venture Capital und sonst was? Hatten wir gar nicht drüber nachgedacht. Wir wussten noch nicht mal, was das ist. Haben aber einen Businessplan geschrieben, haben dann auch zwei super coole Mentoren von Startup Teams bekommen, die uns geholfen hatten. Aber muss dann auch dazu sagen, nachdem wir im ersten Jahr Zweiter wurden, hat das natürlich frustriert, aber noch mehr Ehrgeiz gegeben, wieder nochmal teilzunehmen. Yeah. Wurden dann im zweiten Jahr Erster, haben das dann danach relativ schnell auch eingestampft gehabt, das Projekt, weil uns ganz schnell klar wurde, auch trotz Kapital, das ist doch nicht etwas, womit wir uns langfristig identifizieren können. Ne? Also, wenn ich mich selber beschreibe, würde ich jetzt nicht mich als einen Typen beschreiben, der auf gesunde Ernährung steht und sich damit identifiziert. Dementsprechend haben wir dann auch gesagt, ey, My Power Snack, der Riegel hat sich gegessen, und haben danach ein Projekt gestartet, wo wir auch auf Freelance-Basis für Krypto-Projekte damals, 2016 rum, Community-Management gemacht haben. Also wir hatten Community-Manager, und die da letztendlich dann aktiv waren, und haben auch Übersetzungen gemacht für viele, also mit Freelancern, die wir dann gebucht haben und geleveraged hatten und sowas. Haben da aber dann nur eher großen Schicksalsschlag erlebt, wo wir halt einfach massiv dann gesagt haben, ey, das ist etwas, wo wir das Projekt jetzt einstampfen, haben unsere restlichen Rechnungen bezahlt, haben das eingestampft. Das war auch für mich eine sehr, muss ich sagen, lehrreiche Phase. Aber zwei Wochen später haben wir dann PlayTheHype gegründet. Das war cool.
Was an Learnings konntest du da mitnehmen von dieser Phase in dem Freelancer-Business im Prinzip, in dem Krypto, und dann zu PlayTheHype rüber, um da mal den Übergang zu machen?
Lass dich nicht von Zahlen steuern.
Ja.
Zahlen können dein Freund sein, aber können auch dein größter Feind sein. Also ich habe mich damals sehr von Zahlen lenken lassen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich am Tag auch meine ganzen Apps gecheckt habe und sowas. Und das war nicht ein Lifestyle, den ich unbedingt leben wollte. Und dann auch sehr, muss ich ganz sagen, es war fast depressive Phase. Ich möchte das jetzt nicht solche Hardwörter nehmen, aber es war für mich auf jeden Fall die einzige Phase, wo ich sehr stark auch reflektieren musste für mich. Das hat aber sehr schnell dann gesagt, okay, lass uns das hinter uns lassen und nach vorne schauen. Das Schöne war auch immer, wir haben immer uns trotz Startup-Welt uns gesagt, wir wollen unser normales Privatleben weiterleben, unser Schülerleben irgendwie, auch mit Freunden und sowas, hat mir sehr gut geholfen. Auch diese Herangehensweise immer, aber das waren so Learnings mit, ey, Freunde und sowas sind super wichtig, ne? Die helfen dir auch aus solchen Phasen raus. Ich habe ja auch zum Glück mit einem meiner besten Freunde auch dann weitergegründet, ne? Das war also das Crypto Bank, habe ich da mit Bela gemacht, der auch bis heute mein Mitgründer ist. Und ja, also ich glaube einfach auch, die nächste Idee, gerade als Gründer, kommt einem immer, auch wenn du mal einen Schicksalsschlag hast und sonst was, ne? Es ist halt einfach etwas, womit du dich wirklich identifizieren kannst. Und das habe ich mit PlayTheHype wirklich für mich eigentlich als ideale Stelle gefunden.
Mega. Wir haben ja sehr viele junge Gründerinnen und Gründer als Zuhörer. Wie bekommt man denn jetzt eigentlich Startup und Freizeit auf eine Linie beziehungsweise irgendwie zusammen, so dass man das eine nicht vernachlässigt?
Als allererstes muss man sagen, jegliche Sprüche, die man irgendwie an den Kopf bekommt, einfach mit Leben ownen, ne? Own the joke, also dich dann einfach auch selbst mal dann die Witze machen, weil das ist so oder so, wenn du Startups machst, wirst du das auf dem Schulhof, sonst wann, das ist so der schlimmste Sozialraum für, ich will eigentlich ein Startup machen, weil niemand nimmt dich ernst. So kam ich auch dann auf meinen anderen Mitgründer Jakob, weil er war der Einzige, der meine Idee ernst genommen hatte und zugehört hat, immer wieder Fragen gestellt hatte, wie es läuft und sonst was. Heißt auch da ganz klar, sich einfach nicht davon ablenken zu lassen. Aber ich glaube, wie man es unter den Hut bekommt, ist sich auch dazu zu zwingen, wenn man auch sagt, so ja, komm, die Idee, da ist noch so viel. Aber nein, das ist auch schön, Zeit mit Freunden zu verbringen, wenn die dich fragen, hey, hast du Bock, an der Alster zu chillen? Oder wir machen irgendwie, keine Ahnung, Hausparty in Blanke oder was weiß ich, ne? Dann auch einfach mal ja sagen und hingehen, das ist schon auch schön.
Wie kann man sich denn den kleinen Neil vorstellen mit 14 Jahren, so im ersten Business, im ersten Startup drinne, mit hohen Summen von Startup-Teams am Hantieren und gleichzeitig dann
Also so man kann mich noch mit damals noch ordentlicheren Hemden vorstellen. Jetzt trage ich nur Sommerhemden.
Sehr stylisch.
Hab das damals auch sehr ernst genommen, muss ich sagen. Ne? Also nicht zu ernst. Das heißt, ich habe auch jetzt nicht meine Rolle übertrieben, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, Neil, als kleiner Neil, ich bin nicht groß anders als jetzt. Und ich glaube, das macht mich auch ein bisschen aus. Ne? Ich bin natürlich reifer geworden, habe sehr viel dazugelernt. Aber ich glaube, diese Grundherangehensweise, Spaß auch mit immer an erster Stelle mitzusetzen, ne? Nicht immer an erster Stelle, das musst du auch manchmal depriorisieren, ganz klar, gerade als Gründer, aber Spaß als Hauptmotivation zu haben, dass es einem erfüllt, das ist, glaube ich, hatte ich schon immer und egal, was ich gemacht habe, und ich habe nur Dinge auch gut gemacht, die mir Spaß machen, Das ist auch nochmal so ein Learning-Spiegel auf Schulezeit. Das war der größte Konfliktpunkt auch mit meinen Lehrern, weil sobald es mich nicht interessiert oder ich wusste, das bringt mich nicht weiter, habe ich es auch nicht gemacht. Also ich bin fast durchs Abi gefallen, weil ich im Homeschooling nichts hochgeladen habe. Also wirklich kaum was. Ne? Also das war hart. Ich habe aber trotzdem noch 3-1-Abi geschafft. Das war dann schön. Aber ja, ich weiß nicht, klein Nils sich vorzustellen, das ist, da müsst ihr eigentlich meine Mitgründer fragen.
Aber warst du denn so ein erwachsener kleiner Junge oder warst du schon so ein normales Kind?
Ich glaube, es ist immer so hart zu sagen, ich bin nicht erwachsen, ne? Aber ich habe irgendwie dieses, ich weiß nicht, was es ist, erwachsen zu sein. Ne? Da gibt es für mich noch gar keine Definition für. Und das lebe ich so ein bisschen durch. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen müssen.
Sehr gute Antwort auf jeden Fall darauf schon mal. Ihr habt dann mit 16 dann Play the Hype gegründet. Wie sah da die Anfangsphase aus? Also ihr habt das ja nicht direkt als TikTok-Agentur, dass ihr mit Kunden zusammenarbeiten wollt, gestartet, sondern wie war so die Ursprungsidee davon? Du hast gerade gesagt, ihr wollt das als Freelance-Service-Business aufziehen. Für uns sagen wir mal gerne ein bisschen so durch die verschiedenen Schritte in der Anfangsphase durch.
Ja, die Anfangsphase, wie war es so? Ich habe meinem Dad, auch parallel zum anderen Business schon immer, die aktuellen YouTube-Trends gezeigt. Wir haben uns mal eine Stunde zusammengesetzt. Der ist selber auch in der Medienbranche, macht Rocket Beans TV, ist das Internetfernsehen. Habe ich ihm dann immer, YouTube-Videos gezeigt. YouTube-Trends, gerade so ein Capital Bra, 6ix9ine, wie die in die Trends über Nacht kommen und irgendwie 30 Millionen Views generieren konnten. Und das hat ihn natürlich nachhaltig verstört, was mich nachhaltig unterhalten hat, weil er es halt nicht verstehen konnte, wie in seinen Augen auch billig produzierter Content, so schnell bei einer jungen Zielgruppe so gut ankommen konnte. Und dann hat er irgendwann mal bei einem Sommerfest vor einem Freund von ihm angegeben, also mein Sohn erklärt mir immer die Trends. Und dann bin ich auf dem 50. Geburtstag von meinem Dad, deswegen weiß ich auch genau, an welchem Tag die Idee zu Play the Hype kam, auf ihn zugegangen und meinte zu ihm so, ey, Matthias, der ist selber Geschäftsführer und Gründer von der Red, einer anderen großen, erfolgreichen Kreativagentur aus der Schanze, und meinte so, wie kann das denn sein, dass Arno diese Trends und sowas nicht versteht und du ja auch anscheinend da Disparitäten hast? Und dann meint er, ja, Neil, wir werden halt auch immer älter, aber hast du nicht Bock, mal alle 2 Wochen bei uns vorbeizukommen und x Amount of Euros, 150 Euro waren das, irgendwie für eine halbe Stunde Trends erklären bei uns zu bekommen? Ich so, wenn ihr das jetzt schon macht, dann haben ja alle Kreativagenturen, weil das ist schon eine coole, hippere Kreativagentur, haben ja alle Kreativagenturen Probleme, die Gen Z zu verstehen. Und hab am selben Tag noch WhatsApp, da gibt's auch noch ein Screenshot davon, WhatsApp-Call gemacht, 4, 5 Buddies angerufen, ich weiß nicht, ob wir 4 oder 5 waren, 4, 5 Buddies angerufen gehabt, ich glaube 4, weil damals nicht mehr Leute in WhatsApp-Call konnten, und die Idee gepitcht mit, ey, Jungs, ich glaube, ich habe die nächste Business-Idee. Da ist ein riesen Need in der Branche, die auch echt cool ist. Lass da mal was starten. Und dann haben wir die Sommerferien lang eine Website gebaut, haben auf LinkedIn Inhalte veröffentlicht, haben die ersten, Matthias Maurer ist bis heute nie Kunde geworden, weil er in Elternzeit gegangen ist, aber wir haben halt auf LinkedIn Inhalte veröffentlicht und leben halt seitdem auch von Anfang an von Inbound-Business, weil wir zuerst Informationen geteilt haben, so die Leute auch den Trust hatten, okay, diese Leute haben irgendwie auch Ahnung von dem, was sie schnacken, ne? Also ich konsumiere ja freiwillig ihre Inhalte, dann lasse ich doch mal vielleicht auch mit denen arbeiten. Das waren halt vor allen Dingen sehr viele in dieser Bubble, in der Kreativagentur-Bubble in Hamburg am Anfang. Und ja, haben dann vor allen Dingen viel für die großen etablierten Agenturen arbeiten dürfen, also wirklich auch so ein Grabatz und Co. Für mehrere Sessions. Und ja, das war dann so der Start.
Meinst du, die ganze Marketing-Szene, Gen Z-Marketing und so, die ist überfüllt mittlerweile? Es gibt ja mittlerweile ziemlich viele Gen Z-Marketing.
Also man muss auch sagen, es gibt ziemlich viele, aber das ist auch, wenn man sich so ein bisschen das anguckt, bisher gibt es wenig, die bestehen geblieben sind. Ne? Also sehr viele Gen Z-Marketing-Agenturen haben sich 3-mal neu gegründet mit neuen Brandings und neuen Teams, weil halt einfach auch junge Gründer die Fehler machen, ne? Wo man sich dann die falschen Leute als Co-Gesellschafter mit reinholt. Jetzt nicht mal junge Leute, sondern eher sogar fast aus dem älteren Segment, wo dann die Fehler gemacht werden, dass man sich irgendwie einen 40-, 50-Jährigen reinholt, der dann vielleicht doch eher mehr das Profit an den jungen Leuten gesehen hat oder sonst was. Ne? Da gibt's einige Cases. Und viele haben es halt einfach nicht als nachhaltiges Agenturgeschäft aufgemacht. Ich glaube, was auch bei uns ein großer Unterschied war, ist, wir haben uns schon immer nicht nur als TikTok- oder Gen-Z-Agentur geclaimt, sondern wir haben immer gesagt, unser Ziel ist es, Kreativagentur zu werden. Und ich habe das jetzt auch im Sommer das erste Mal auf einem Panel gesagt, in 2 Jahren wird es Gen Z bei uns im Titel nicht mehr geben, weil das sind wir die größte Konsumentengruppe und uns wurde von Anfang an der Stempel aufgetragen. Wir wollten Internet-Hypes und Trends, deswegen Play the Hype, Internet-Hypes und Trends unseren Kunden wieder hier geben. Und dann meinten alle Agenturen, wo wir sagten, ach geil, ihr macht Gen Z-Marketing. Und natürlich setzen wir dann beim 2. Mal an, so ja, wir machen auch Gen Z-Marketing. Beim 3. Mal war es dann, ja, wir sind eine Gen Z-Marketing-Agentur, weil das halt einfach der Need danach da war und nicht nach Hypes und Trends und Internetkultur.
Also würdest du sagen, das hat sich da klar gewandelt, das Verständnis von den Marketingagenturen auch? Also ihr arbeitet jetzt mittlerweile mit größeren Brands auch zusammen, nicht mehr mit diesem Tagesgeschäft, wo ihr eine halbe Stunde zu einem Unternehmen hingeht und ja ein bisschen die Trends pitcht.
Mhm. Also das machen wir auch noch, aber kaum. Ne? Also wir arbeiten wirklich mittlerweile auf Etats. Das heißt, dass Kunden uns zum Beispiel ihr gesamtes Social-Media-Marketing-Budget geben und wir darauf arbeiten und frei entscheiden können. Also so wirklich wie halt eine nachhaltige Agentur arbeitet. Ne? Wir kämpfen um die Etats mittlerweile auch gegen die Großen, sind dann in Pitches gegen irgendwie Ogilvy und Co. Konnten uns da auch schon in dem einen oder anderen Pitch entscheiden, was uns natürlich dann irgendwie eine Agentur auch sehr stolz macht. Haben natürlich auch unsere Niederlagen auch schon einstecken müssen. Aber ich glaube, wie wir immer sagen, diese junge Naivität gebündelt mit, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und holen uns auch in den richtigen Momenten die richtigen Leute an den Tisch. Das war so, glaube ich, der Kernerfolgsfaktor auch bei Playdive in den letzten Jahren. Also gerade dieses, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und mit offenen Händen zu sprechen und nicht zu sagen, arbeitet mit uns oder ihr stirbt, was sehr viele Gen Z-Agenturen auch in den letzten Jahren gemacht haben. Das war, glaube ich, ein großer Unterschied. Und da bin ich auch meinem Vater sehr dankbar, weil das war der Haupttipp, den er mir mitgegeben hat, als Gründer, was man machen muss, um vor allen Dingen Verständnis zu finden. Und das ist in meinen Augen auch der beste Tipp, den man weitergeben kann.
Woher kam dann die Hilfe? Also du sagtest, du hast die Hilfe gesucht, wenn ihr nicht selbst weitergekommen seid.
LinkedIn. Also da ganz klar, die Leute kamen auf uns zu. Das heißt, wir mussten uns nicht mal suchen. Ne? Also das war
die Unterstützenden.
Die Unterstützenden, die kamen wirklich auf uns zu. Also ich bin da einem Jan König super dankbar, der Mitgründer von Oderlein. Einem Marius Jansen von Social Match, die Geschäftsführer. Das sind wirklich so richtig große Agenturen auch aus Deutschland, die uns da sehr früh auch geholfen haben. Natürlich auch aus einem eigenen Need heraus, ne? Weil die auch immer wussten, hey, dann mache ich da halt einen Arbeitstag mal rein, dann kriege ich aber im Gegenzug auch mal irgendwie vielleicht sogar 1, 2, 3 Arbeitstage zurück, ne? Aber für den Need, wo ich das auch brauche. Und da sind für mich auch mittlerweile dann auch mit diesen Leuten auch gute Freundschaften für mich entstanden. Aus der Bubble, wo es natürlich auch irgendwie strange ist, ne? Wenn man 20 und hat dann irgendwie 30 Freunde. Aber das ist für mich dann auch irgendwie, finde ich, immer wieder sehr erfüllend. Und die Mischung auch mit trotzdem den normalen Freundeskreis und auch trotzdem solche Leute um sich rum zu haben, das macht sehr Spaß und erfüllt mich.
Wie hast du das geschafft, dass die Leute dich angeschrieben haben, dass sie dir helfen wollen?
Wir haben geilen Content auf LinkedIn gemacht.
Okay, was für Content habt ihr gemacht? ein bisschen konkreter zu werden.
Wir haben damals halt vor allen Dingen halt über Trends und Co., also das war vor allen Dingen ich, hab damals, also das ganze erste Jahr lang hab nur ich auf LinkedIn Sachen veröffentlicht, über warum jetzt das Trump-Stadion auf einmal leer ist bei einer bei der Trump-Rally, weil die Gen Z über TikTok alle Tickets gebucht haben, ne? Und das hat halt in Deutschland niemand drüber gesprochen, niemand in der Fachpresse, in den normalen Medien und irgendwie auf LinkedIn. Wir waren halt die Einzigen, die halt auch wirklich diese Gen Z-Nischenthemen auf einmal irgendwie auf die Karte gebracht haben. Mittlerweile haben auch Agenturen, Riesenagenturgruppen, extra Gen Z-Beraterinnen eingestellt, die dann den Newsletter für die machen. Aber in der wirklichen Kreation sitzen die halt nicht. Ne? Und das sieht man dann halt auch wieder an den Arbeiten bei den Kunden. Und das war vor allen Dingen für uns der Content, den unsere Nische halt auch wollte und mochte und dementsprechend auch irgendwie dann da auf Zuleser getroffen ist. Ich weiß nicht, wie man es sagt.
So, Butter bei die Fische, wann kam der Moment, wo die geilen Brands reingekommen sind, die geilen Unternehmen dann auf euch zugekommen sind und gesagt haben, okay, bitte baut unseren TikTok-Account auf, wir haben irgendwie keine Ahnung, wie das läuft, bitte macht das mal für uns.
Also richtig, also es ist immer schön, weil wir haben immer so einen neuen Geilheitsmoment, wenn das jetzt so beschreiben soll, auf dem Wording bleibe, im neuen Jahr für uns empfunden. Ne? Im ersten Jahr war es wirklich, dass wir dann nach einem Jahr auf einer Brand wie Funny Frisch arbeiten konnten. Das war mindblowing. Ne? Da auch bin ich einem Niklas Hein super dankbar, der uns da, wir wollten eine KVA in Funny Frisch rausschicken. Liebe Grüße an den Kunden, wenn er zuhört. Von ursprünglich 4.000 bis 8.000 Euro für die Kampagne. Und der hat uns zerrissen. Also ich habe am nächsten Tag eine Mathearbeit geschrieben und der meinte so, no way, dass ihr das jetzt als KVA rausschickt, weil geh mal durch, lass uns mal jetzt einfach zusammensetzen, 2 Stunden hier und ich geh mal mit dir durch, wie viel Zeit du wirklich ist. Und da wurden mir erst Dinge klar mit, hey, ja stimmt, wir brauchen 2 Arbeitstage bis 3 Arbeitstage allein für ein Reporting. Warum stellen wir das nicht in Rechnung? Weil wir dachten, Reporting, dass wir den Kunden unsere Zahlen zeigen, ist doch natürlich, ist doch normal. Ne? Wir haben damals Workshops, Tagesworkshops für 400 Euro verkauft und sowas. Was für uns natürlich auch irgendwie viel Geld war, weil das für uns Inhalte waren, die wir einfach nur reproduziert haben. Aber da kam halt auch irgendwann erst dieser Change mit, unsere Zeit hat einen Wert, unsere Inhalte haben einen Wert. Und das hat mir Niklas Hein damals die Augen mitgeöffnet und haben wir natürlich deutlich höhere KFA rausgeschickt, womit wir uns dann auch, das war unser Startkapital, ne? Also wir haben auch das ganze erste Jahr lang keine GmbH oder Rechtsform gehabt und haben immer nur den Kunden gesagt so, ja, ja, wir stellen euch schon eine Rechnung. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass bis heute noch Rechnungen offen sind, weil wir die einfach vergessen haben. Hm. Ne? Ja. Und dann bin ich einem Joshua sehr dankbar, meiner Mitgründer, der natürlich dann schon 18 war und seine GmbH gegründet hat. Und unsere Anteile dann halt treuhändisch verwaltet hatte. Aber ja, das war so der erste Moment. Und im Jahr darauf haben wir uns halt auch immer mehr auch von TikTok wegentwickelt. Ne? Also wir haben jetzt im letzten Jahr den Auftrag gewonnen, auch einen großen Pitch war das, wo es darum ging, hey, wir sollen eine neue Biermarke launchen, also für die Radeberger Gruppe. Die hat gefragt, hey, wir haben kein Konkurrenzprodukt für die junge Zielgruppe. Wir wollen ein Biermischgetränk auf den Markt bringen. Könnt ihr uns eine Marke schaffen? Und dann durften wir Cybers entwickeln, die hier auch in Berlin super präsent, gerade auch auf Homeworking haben. Und konnten da letztendlich von Grund auf die Arbeit, das, was wir schon immer machen wollten, eine grüne Wiese gucken, welche Communities haben auch noch gar keine Marke, gerade aus diesem Segment irgendwie, und können da irgendwas schaffen. Und das war dann halt so der nächste geile Moment, ne, wo man uns wirklich mittlerweile in jedem Rewe, Edeka, Aral-Tankstelle steht unser Bier, so neben den klassischen Getränken. Und das war ein cooler Moment. Dürfen leider die Werbung nicht machen dafür, weil der Marketing-Etat bei zwei anderen Agenturen liegt und wir deswegen nur zuarbeiten können und die mit unserem Input auch grandios umgegangen sind. Also das ist wünschten wir uns natürlich mehr Freiheiten, auch dann letztendlich die Aktivierungen für die Marke, die wir uns ausgedacht haben, zu machen. Aber das war auf jeden Fall für uns so ein kleiner Ritterschlag letztes Jahr, weil wir das erste Mal wirklich als Kreativagentur gesehen wurden.
Sind diese Etats dann irgendwie gesaved bei einer bestimmten Agentur für, keine Ahnung, irgendwie 12 Monate oder 24 Monate? Oder
meistens
wie so?
Eher auf 2 bis 3 Jahre.
Ach so, okay. So lange? Okay, krass. Mhm.
Also, das ist halt das zum einen super Interessante an der Marketingbranche. Yeah. Das ist so zweischneidiges Schwert. Ne? Du machst dich halt super abhängig von einem Kunden, weil irgendwann kann es auch sein, dass dann der Kunde, der dir einen riesen Etat gibt, 20-30% deines Umsatzes ausmacht. Ne? Das ist natürlich dann auch wieder, und die haben sich halt nur auf 2 bis 3 Jahre committed. Dann gibt es halt wieder einen Pitch, wo es darum geht, den Etat neu zu verteilen. Und wenn du den verlierst, dann sind da meistens auch Arbeitsplätze dran geknüpft. Ne? Das heißt, das ist halt immer auch so ein klassisches Spiel, aber so funktioniert die Marketingbranche, vor allen Dingen bei den großen Brands. Und darauf haben wir uns halt immer fokussiert. Und gerade nach dieser Funny Frisch-Kampagne, was eine der erfolgreichsten Kampagnen von der Werbewirkung her in dem Jahr auf Social Media gesamt war, waren uns natürlich viele Türen bei Brands offen, weil die davon gehört haben. Und es war auf jeden Fall ein Ritt, Community Management aus dem für die Kampagne aus dem Unterricht zu machen. Mein Handy wurde einkassiert und ruft der Marketingchef von Funny Frisch auf einmal meinen Lehrer an da und geht ran, mein Lehrer mit, hallo, Büro von Neil Heinisch. Und er so, ja, ich wollte einmal mit Neil darüber sprechen. Der dachte halt, das wäre echt ein Büro von Neil Heinisch irgendwann gewesen. Und mein Lehrer nur so, ja, Neil, geh mal raus. Ne, also da auch nochmal, was für ein Schüler ich war. Ne, aber es war schon
cool. Ja, auch eine gute Story. Ja, hast du es dem Marketingchef erzählt?
Der erzählt die Story jedem. Also der Kollege erzählt die auf Veranstaltungen super gerne, die Geschichte. Was der Marketing für uns ist. Halt.
Du hast ja dann einmal ein Startup gegründet und dann eine Marketingagentur. Und jetzt sind hier viele junge Zuschauer, Zuhörer, die auch gerne was gründen wollen würden. Würdest du empfehlen, zuerst eine Agentur zu gründen oder zuerst ein Startup?
Also ich sehe uns selbst auch als Startup, ne? Also klar, man kann immer sagen, ja, wir haben jetzt nicht dieses neueste Businessmodell, aber wir haben bei uns super viel intern, was auch super interessant ist, ein Startup-Working, ne? Also wir haben beispielsweise 180.000 Mitglieder in unseren WhatsApp-Communities, wo wir wie bei Opinio Umfragen machen können, ne? Also quantitativ, und da haben wir im Schnitt 5.000 bis 8.000 Teilnehmer, und das ist ja eigentlich fast ein Tech-Produkt, ne? Das ist nur leider nicht skalierbar, weil es mit manuellem Aufwand auf unserer Seite ist. Wir haben es natürlich auch alles schon probiert, ob man es automatisieren kann und bla bla bla. Nein, ist leider nicht möglich, aber es ist für uns halt, dass wir eine Umfrage bis 2 Umfragen am Tag machen können, reicht uns ja schon mal vollkommen aus, weil das gibt uns einen Wert, was kaum eine andere Agentur in Deutschland hat, ne? Und das zieht sich sehr durch unsere Arbeitsweisen und durch Dinge, die wir auch probiert haben, ne? Fail Fast ist auch ein Learning für mich aus den letzten 4 Jahren Play the Hype jetzt mittlerweile. 3 Jahre als GmbH, 4 Jahre als in der Werbebranche gewesen. Fail Fast, also wenn man auch merkt, dass ein Projekt nicht ist, wir wollten ein Influencer-Tool entwickeln. Ne? Haben auch gut was in Entwicklung gesteckt. Ich habe heute auch gesehen, dass die Server auch noch ein Jahr nach Einstampfen des Projektes bezahlt wurden bei AWS für den Crawler und sowas. Aber das sind auch so Projekte, die wir gemacht haben, ne, gemerkt haben, okay, das kommt zum einen nicht gut bei den Plattformen an, wenn wir die Daten von denen crawlen, weil die wollen das nicht, das geht gegen die Bestimmungen, ne, wir wollen natürlich auch nicht unsere Partnerschaften verlieren, die Daten waren nie geil und dann sollen das lieber Leute machen, die sich halt das als Unternehmen drauf fokussieren und dann Failfast haben das Tool eingestampft, nutzen jetzt mittlerweile halt ein anderes Tool, was auch cool ist, was wir halt nicht entwickelt haben, aber man muss halt auch nicht immer alles selber machen, aber das ist, glaube ich, nochmal eine Mentalität, aber ja, um auf die Frage zu beantworten, sorry, ich würde vielen Leuten raten, eigentlich im Dienstleistungsgeschäft anzufangen, ist nicht unbedingt Agentur und gerade nicht das, was man ja immer wieder auf TikTok und Co. liest mit, jetzt habe ich den selber nicht mehr, SMA gründen und bla bla bla, weil das ist Humbug, ne, to be honest, ganz viel von den Sachen ist, die Leute, die das verkaufen, das ist deren Businessmodell, das die zu verkaufen. Die haben keine coole Agentur. Sorry to say that. Ne? Aber das ist, warum wir haben Zeit gegen Geld getauscht. Das war für uns ideal. Ich habe vorher My Power Snack und sowas probiert. Ne? Alles nicht cool. Die Krypto-Dinge, das hat auch funktioniert, weil es ein Dienstleistungsgeschäft war. Und jetzt bei Play the Hype haben wir ein Dienstleistungsgeschäft, wo wir Zeit gegen Geld getauscht haben von Anfang an. Deswegen konnten wir ja auch 400 Euro Workshops verkaufen, weil es hat uns nicht interessiert. Wir waren Schüler, ne? Aber das würde ich definitiv sagen. Ich würde es vielen Leuten raten, im Dienstleistungszeit quasi Geschäft anzufangen.
Hast du noch vor, ein Startup, ein klassisches zu gründen?
Ich vor? Wir machen das ja immer wieder, ne? Also nicht gründen, sondern immer wieder, also wir machen halt, wir schaffen mittlerweile Brands auch selber. Also mit beispielsweise für Influencer aus unserem Management haben wir einen Wodka gelauncht. Also Katoschkaja haben wir Drops gemacht. Wir haben für eine sehr beliebte TikTokerin aus Hamburg jetzt eine Tasche über den Sommer entwickelt, die wir jetzt zu Q4 rausbringen. Wir haben eine Kerze. Marke, die wir launchen, auch zusammen mit ganz vielen Creatern, aber als eine Social-First-Brand, das heißt, die auch nicht auf einen Creator gemünzt ist, weil das ist auch ein Learning von uns, ne? Also man kann Brands auf Creator einzeln zumünzen, aber cooler ist es eigentlich, eine Social-First-Brand zu schaffen. Und da launchen wir auch was mit einem Management zusammen und haben da wirklich auch eine kleine Unit bei uns quasi intern geschaffen, die sich auf diese Brands für Gen Z und Social First fokussiert haben. Das haben wir auch einen coolen Namen und Logo entwickelt, aber nie wirklich nutzt. Hype Labs. natürlich wieder hochkreativ, was man so in der Kreativagentur kennt. Aber das ist da für uns quasi auch so ein kleiner interner Inkubator, den wir bisher haben, wo man natürlich überlegen kann, hey, wie kann das da irgendwie auch weitergehen? Ne? Aber für mich ist das Leben ein Startup. Und das Schöne ist am Kampagnengeschäft, jede Kampagne, die wir launchen, ist für mich ein Startup. Ne? Also wir haben die Idee, wir setzen es um und gucken, ob es funktioniert hat. Das heißt, ich gründe jede Woche mehrere Startups. Das ist geil.
Also ist dein Ziel mit Play the Hype schon, jetzt ein Leben lang jeden Tag Startups zu gründen?
Also das Ziel eines jeden Gründers ist ja irgendwie was zu bauen, was über einen hinausgeht. Also nicht eines jeden Gründers, aber von vielen Gründern, von denen ich das mitbekommen habe. Egal ob Social, egal ob dann doch kapitalistisch wie eine Agentur oder irgendwie. Bei uns ist der nächste Schritt ganz klar, dass wir gerade zu einer, also wir fokussieren uns gerade ganz stark auch, also aus der Geschäftsführung darauf, eine Holding zu bauen und quasi eine Holdingstruktur darum herum. Heißt, wir haben ja jetzt schon Play the Hype in der Mitte als Agentur. Wir haben Influencer-Management namens Hype Makers und jetzt kommt dieses Jahr noch eine Produktionsagentur dazu. Und das ist ja ein Hub, worüber man sehr gut auch Brands launchen könnte. Ne? Wir haben die Reichweite, wir haben die Kreativagentur, wir haben Produktion und dann kann man natürlich irgendwie gucken, wie wir das auch insgesamt nutzen. Wir haben jetzt auch schon Media for Equity Deals mit Startups gemacht, die uns dann halt einfach, anstatt uns zu bezahlen, Anteile gegeben haben. Und ich glaube, das ist eine Richtung, in die wir uns werden entwickeln. Das heißt, fast irgendwie zu einem Accelerator oder sonst was. Also ich sehe Play the Hype. Und quasi jetzt aktuell ist es der Arbeitsname irgendwie The Hype Holding, The Hype Company, auch lustig THC, haha, ist ganz klar, dass wir uns als Plattform für junge Leute sehen. Ne? Also wir sind selber, konnten uns verwirklichen dadurch. Super viele unserer Mitarbeiterinnen sind auch super jung und tragen jetzt schon Verantwortung. Unser größter Kunde ist Adidas und Adidas als Kunde wird auch von einer 25-Jährigen betreut. Das wird normalerweise bist du Ende 30, wenn du die Key-Accounts, also mit Hauptkunden von einer Agentur mit betreuen darfst. Und deswegen, es ist nicht nur, dass wir Gründer, es ist auch ganz klar eine Change, die wir machen wollten, mit die Agentur von den jüngsten Gründern irgendwie gegründet, sondern wir wollen die jüngste Agentur, also die geilste jüngste Agentur einfach irgendwie sein. Ne? Und eine Plattform bieten, wo junge Leute auch schon Verantwortung und sich ausleben können als sie bei einer anderen Agentur oder einem anderen Unternehmen machen können. Und dasselbe gilt halt auch, wenn wir junge Leute treffen mit geilen Ideen, wo wir wissen, dass wir die supporten können über unsere Themen, dass wir da irgendwie natürlich da auch gucken können, hey, können wir mit einsteigen, können wir euch irgendwie auf eurer Journey besuchen als Angels oder vielleicht sogar tiefer gehend. Und das sind definitiv für uns so Schritte oder Visionen, wohin wir gehen.
Was ich besonders interessant finde, ist im Prinzip so dieser Wandel über die Jahre von, ja, wir sind jetzt fünf Bros, fünf Kumpel, die irgendwie jetzt zusammen eine Company starten, mal schauen, in welche Richtung das geht. Und wie ihr dann jetzt bei knapp 50 Mitarbeitern, war so meine letzte Zahl, kannst du ja gleich nochmal ein bisschen näher machen.
Auf Holding-Ebene, ja.
Ah, genau, wie sich das dann so weiterentwickelt hat. Wie habt ihr denn so angefangen, Strukturen einzubauen, Departments und so weiter? Wie war so da der Way? Die meisten Leute, die zuhören, sind eher 1-3-Personen-Teams.
Ja.
Ab welchem Punkt habt ihr gesagt, okay, geht nicht mehr anders?
Ab dem Moment, wo die Mitarbeiter auf die Barrikaden gegangen sind, letztes Jahr. Also das war bei uns ganz klar, wo sich Leute aus dem Team gesagt haben, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und da haben wir Departments angeführt. Wir haben Account Management, wir haben eine Creative Unit, wir haben eine Creation Unit, das ist die, die es dann auch umsetzen. Wir haben Central Functions, das ist übrigens das, was wir jetzt alles dann auf Holding-Ebene packen, damit wir das auch zentralisiert führen können. Wir haben, ja, das war es auch dann, glaube ich, schon, was es in der Agentur an so Units gibt. Und das haben wir letztes Jahr eingeführt. Das war, ich würde zurückblickend sagen, hätten wir es früher machen sollen. Also der Sweet Point ist eigentlich so früh, wie es geht, eigentlich zu denken. Ne? Oder vorher so zu denken mit, hey, wir sind zwar nur Dreier-Team, aber welche Rollen alles übernehme ich eigentlich gerade? Ich glaube, Sweet Spot ist eigentlich so 10-12 Leute, dass man dann anfängt, diese Struktur zu bauen. Und da auch ganz klar ein Learning auch von mir, was ich denen teilen würde, ist, diese Struktur nicht aus der Geschäftsführung herausbauen, sondern baut das mit dem Team gemeinsam. Das ist das Coolste, was geht, weil dann ist von Anfang an auch Verantwortung im Team verlagert. Und das war auch ein Learning, was wir hatten, ne? Weil wir dann gesagt haben, oh scheiße, wir müssen jetzt irgendwas präsentieren und das machen wir in 2 Monaten oder in 1 Woche. Und natürlich konnten wir es nicht dann liefern. Und das ist scheiße, dann zu sagen, wir wollen es in einem Monat liefern vom Team, zu sagen, Strukturen, und es sitzt noch nicht. Ne? Das ist einfach wirklich nicht cool. Und deswegen einfach das als kollaborativen Prozess mehr zu sehen, also auch gar nicht von irgendwie den Gründern heraus. Aber ja, und es ist übrigens rückblickend, ja, wir sind 5 Bros gewesen, also wir waren eigentlich 4 Bros, ne? Wir haben einen unserer ersten Mitarbeiter Anteile gegeben, weil er wie sich ein Mitgründer verhalten hat, ne? Das ist ja ganz häufig in solchen Teams so. Und der Moment kam relativ von uns selbst, als wir gemerkt haben, ey, es ist sehr maskulin, wie wir auch Kunden beraten. Wir brauchen dringend Weiblichkeit mit am Tisch. Und deswegen leben wir eigentlich diese Diversität dann auch seit Jahr 1 sehr stark. Das sind mittlerweile, haben wir eine höhere Frauenquote als Männer bei uns. Leider nicht in der Geschäftsführung, muss man sagen, was halt einfach daraus gegründet ist, wir sind 5 Gründer. Deswegen bilden wir auch aktuell noch zu 5 die Geschäftsführung ab. Aber da ist halt auch ganz klar, rückblickend wäre ich mit 16 so weitsichtig gewesen, hätte ich natürlich mich eher nach Gründerinnen mit umgeschaut, weil das einfach, glaube ich, sehr erfrischend, also jedes Startup, was ich kenne, wo eine Gründerin mit drin ist, also da läuft es in der Geschäftsführung, glaube ich, besser als bei uns manchmal, aber das ist einfach, nein, das ist, ich würde nur sagen, ich glaube, dass eine Diversität auch im Gründungsteam schon sehr cool sein kann. Aber das ist nur was von meiner Außenwahrnehmung, ne, also ich war auch sehr happy, weil wir waren halt eine Freundesgruppe, außer Joshua, die habe ich über LinkedIn kennengelernt. Habe ich, bevor wir die GmbH gegründet haben, 5 in Person gesehen. Aber das ist ein anderes Thema, das wir auch noch eingehen vielleicht. Aber das ist, ich glaube, Diversität im Gründungsteam kann cool sein. Also nicht kann cool sein, ist cool. Und Mehrwert reicht.
Arbeiten die meisten Leute, ihr habt jetzt, deswegen bist du auch gerade in Berlin, das 2. Büro in Berlin eröffnet. Du kommst ja, wie man wahrscheinlich schon rausgehört hat, aus Hamburg, dort aufgewachsen und
das Hamburger. Erste
Büro. Sehr gut. Wie ist das denn so entstanden? Arbeiten die meisten Leute von euch im Büro viel remote? Weil
ja, also das ist auch nochmal so ein Thema, Büro. Wir, glaube ich, wollen natürlich auch als Gründer der Geschäftsführung mehr eine Office-Kultur pflegen, als das Team ist, irgendwie ist. Funktionieren sehr gut. Auch remote, man muss schon sagen, kreativ arbeiten sind natürlich immer cooler, wenn wir sie in Büros machen. Deswegen leben wir auch diese Bürogeschichten. Aber ich würde sagen, wir haben so eine 50% Office-Anwesenheit. Also die Leute, die das machen, also die halt in Hamburg oder Berlin leben, sind halt so zu 50% im Büro. Manche mehr, manche weniger. Wir haben auch Leute remote, ne, das haben wir auch. Also sogar manchmal dann irgendwie aus Bali und so, was man halt so aus einer Gen-Z-Agentur kennt. Aber ich selber arbeite auch, ganz klassisch Startup-Klischee, immer 1-2 Monate aus Kapstadt im Jahr. Ne? Das mache ich jetzt auch schon seit 2 Jahren. Das habe ich auch für nächstes Jahr schon wieder geblockt. Also remote, ja. Aber ich würde mir natürlich selber wieder mehr Office-Kultur wünschen.
Bist du dann im Winter in Kapstadt unterwegs oder wie, wenn es da schon
warm
ist?
Im Februar.
Ah, Februar, sehr gut. Wie war dann so die, du hast ja vorhin erzählt, ihr habt dann mit den Hype-Makers dann auch eine Influencer-Agentur, Influencer-Management gegründet. Wie unterscheidet sich das so vom TikTok-Brands-Geschäft? Seid ihr da auch Geschäftsführer? Habt ihr da andere Leute reingestellt als Manager? Wie hat sich das aufgebaut?
Also was wir sehr viel gemerkt haben, ist, super viele Influencer, mit denen wir gearbeitet haben auf TikTok, haben immer gesagt, hey, es macht super Spaß, mit euch zu arbeiten, aber könnt ihr uns nicht auch managen? Weil eh ein Großteil unserer Aufträge kommen irgendwie über euch und warum managt ihr uns nicht? Und wir meinten so, wir wollen niemals in unserer Agentur ein Management haben, weil dann die Kunden immer genervt sind, warum bucht ihr immer nur die Hype-Makers, weil die bei euch intern sind, ne? Ja. Oder bucht die Influencer, weil die bei euch bei Play the Hype sind oder was weiß ich. Es gibt auch viele Agenturen wie ein Recreate oder sonst was, die das auch gemacht haben. Aber uns hat das irgendwie nie so gefallen, dass das bei uns drin ist. Deswegen, Jim, ein Homie von uns aus der Schulzeit, der eh die ganze Zeit bei uns dann auch im Büro gechillt hat und sonst was. Der Vater hat ein Booking-Management gemacht für beispielsweise ehemalige Tagesschau-Moderatorinnen, die dann eine Buchshow machen und sonst was. Heißt irgendwie, dachten wir, der ist cool, der hat doch bestimmt ein Management, kann das gut machen, ne? Irgendwie von seinem Vater was lernen. Und haben dann mit dem ein Management gegründet, haben auch einfach super Fortnite GmbH draus gemacht, Hype-Makers, und betreuen da mittlerweile 25 Influencer, da sind auch 3 Mitarbeiter drin, und Jims Oma macht Buchhaltung.
Mega. Gisela.
cool ist, die sitzen bei uns auch auf der Hamburg-Fläche, aber die haben operativ nichts mit uns zu tun. Nur Bela wegen Central Functions ist halt noch mit drin. Auch, glaube ich, nur machen nur 10% der Buchungen bei dem Management machen wir aus. Heißt, das war vor einem Jahr auch noch bei 60%. Das heißt, das entwickelt sich auch von selbst, was ganz schön ist. Und es ist halt ein anderer Teil der Wertschöpfungskette, ne? Auch jetzt, um mal jetzt wieder auf Unternehmensstrategie zu schauen. Ja. In der Mitte haben wir Kreativagentur, wir denken uns das aus. Setzen das dann um. Normalerweise buchen wir dann eine Produktionsagentur. Das kommt jetzt dazu ins Haus, ne? Und halt das andere, was wir buchen, sind Influencer. Und deswegen versuchen wir halt einfach möglichst viel der Wertschöpfungskette auch abdecken zu können, damit wir sie auch mitgestalten können, ne? Weil in unserem eigenen Management können wir die Standards setzen für die Zusammenarbeit. In der Produktionsagentur können wir die Standards setzen, wie wir die Produktion auch als Kreativagentur haben wollen. Und das Herzstück der Wertschöpfungskette ist bei uns in der Agentur, aber die anderen Teile werden auch wichtig und immer wichtiger. Und das ist auch so ein bisschen unsere Unternehmensstrategie.
Bei uns im Netzwerk haben wir auch einige Leute, die virale TikTok-Accounts beziehungsweise auch einige große 100k-Followerschaften zusammen haben. Wie kommt man jetzt eigentlich zu euch ins Management? Sucht ihr euch die Leute konkret raus, wo ihr sagt, okay, die könnt ihr jetzt matchen, die sind noch in keiner Agentur drin, in keinem Management? Oder schreiben die euch an? Kann man sich irgendwo bewerben? Wie läuft das?
Man kann sich immer bewerben, ne? Also viele Influencer schreiben auch Play the Hype eine Mail, die leiten wir ja. Halt dann weiter, aber bitte meldet euch am liebsten direkt bei Hype Makers, also sonst, wenn ihr euch bei Play the Hype meldet, dann wissen wir auch, warum ihr ein Management braucht, weil man sich halt nicht so wirklich damit auseinandersetzt mit den Themen, aber man kann sich einfach bewerben, wir suchen aber auch dauerhaft Leute, ne? Natürlich ist es auch cool, wir arbeiten mit super vielen Influencern zusammen, weil wir merken, die haben kein Management, dann leiten wir natürlich weiter an unsere Kollegen bei Hype Makers. Hype Makers hat auch eine coole Nische gefunden, wir haben eine Unit Hype Tech. Marius Fuchs war ja auch mal bei euch.
Oh, auf jeden Fall.
Und da haben wir beispielsweise wirklich einen Großteil der Tech-Influencer von TikTok gesigned. Heißt, wenn Google zum Beispiel hat ihre AI-Sachen in Paris vorgestellt, dann können wir direkt sagen, hey, hier hast du 4 der größten Tech-Influencer aus Deutschland und schick die doch mal auf dein Event. Und das ist wirklich ein cooles Asset und eine Nische, was ich bei Hype Makers, also gerade Tech-Influencer, da haben wir, glaube ich, wirklich in Deutschland die Nische bei uns. Aber ansonsten auch, was wir dringend dort brauchen, sind auch mehr weibliche Creatorinnen. Das ist auch für uns ein ganz klares Thema, wo wir diverser werden wollen, weil es ist aktuell sehr männlich getrieben, was die Creator angeht. Aber das ist auch etwas, wo wir uns gut entwickeln.
Kleines Shoutout noch, der Hype-Tech-Podcast ist extrem cool mit Marius und den anderen dreien. Also wirklich, wenn ihr euch für Tech interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinhören. Sehr, sehr viele von den Startups, die jetzt bei uns im Netzwerk sind, die konsumieren zwar aktiv TikToks, weil da kommt man mittlerweile gar nicht mehr drum rum, aber haben keinen Plan, wie man da irgendwie erfolgreich drauf wird, haben coole Ideen, aber kommen überhaupt nicht in die Umsetzung. Wenn ihr schon einen Gen-Z-Experten da haben, wie die Boomer dich so gerne nennen, was macht jetzt eigentlich ein gutes TikTok aus? Wie geht man mit einem Produkt viral? Wie baut man eine Content-Strategie irgendwie auf? Angenommen, ich habe jetzt ein kleines Startup mit, keine Ahnung, einer Tech-Idee oder sowas. Was würdest du mir empfehlen, um da reinzustarten?
Ja, gerade beim Tech-Bereich, gerade in der Startup-Welt haben wir ein super cooles Asset. Wir arbeiten mit Innovation. Und wenn ich ein Mantra für Kreation, also das ist immer Arbeit auf TikTok, oder irgendwie in der Werbesprache sagen wir immer, wir arbeiten, machen keine Werbung, wir machen Kreation. Wenn man von Kreation auf TikTok spricht, denken wir vor allen Dingen immer mit einem Mantra, und das ist, den Leuten etwas zu zeigen, was sie so vorher nicht gesehen haben. Ne?
Ja.
Das kann zum einen, es waren, also woran es klar wird, war zum Beispiel faltbare Smartphones. Vor 4, 5 Jahren warst du super relevant in der Tech-Bubble, wenn du 8 bis 15k Follower auf Twitter hattest und irgendwie 20, 30.000 auf YouTube, dann warst du schon ein relevanter Tech-Creator.
Ja.
So, TikTok hat das Ganze super gechanged. Ne? Also die Leute haben auf einmal, die Tech-Blogger mit 3k Follower auf Twitter haben die faltbaren Smartphones gezeigt und haben über Nacht 800.000 Likes auf ihre Videos generiert. Und weil die Leute halt einfach noch nie faltbare Smartphones gesehen hat und TikTok also die Möglichkeit gibt, direkt auf den Screens von einer breiten Masse zu sein. Und ich glaube, das ist so ein Mantra, was wir uns da sehr dafür aufgelegt haben, weil die haben dann auf TikTok mehrere hunderttausend Follower auch aufbauen können und wurden auf einmal relevante, normale Influencer. Ne? Und das hast du so vorher nicht gesehen. Mittlerweile hat das auch sogar die Tech-Bubble sogar auf YouTube mehr Mainstream bekommen durch TikTok, weil mehr Leute sich für Tech-Gadgets und Innovationen interessieren durch so eine Plattform. Ich glaube, dieses Mantra, den Leuten was zu zeigen, so ein bisschen auch Wissen macht A-mäßig, ne? Also die Leute auf der Journey mitzunehmen, darauf zu achten, natürlich nach den TikTok-Metriken zu spielen. Ne? Da könnte ich jetzt einen 3-Stunden-Podcast drüber halten. Hatten wir heute auch wieder einen Workshop drüber. Worauf muss man achten, wenn es um Hooks geht und sonst was. Ne? Das sind alles so Themen. Macht Deep Dives auf YouTube zum Thema Hooks. Lernt das auswendig. Atmet diese ganzen Videos, weil wir sind wirklich, haben das goldene Asset, dass wir jegliche Informationen uns zugänglich sind. Ne? Also jeder kann ein Experte werden, sogar schon mit 14, 16, wenn du YouTube hast. Und das ist halt einfach etwas, das ich immer wieder auch bei uns sehe, gerade bei sehr vielen jungen Leuten, die halt einfach sich schon irgendwie abgenördet sind in irgendwie ein Thema über YouTube. Aber das ist, gerade wenn ich um TikTok-Tipps geben kann, glaube ich, so ein paar Sachen. Den Leuten was zu zeigen, was sie so von nicht gesehen haben. Und das gleichzeitig dann mit diesen ganzen TikTok-Metrik-Algo-Games zu kombinieren.
Also ist YouTube für dich so der Number-One-Beweg, um neue Sachen zu lernen?
Also Internet halt allgemein, ne? Also YouTube ist dann halt meistens irgendwie eine Plattform, wo man dann gelandet ist. Aber ich habe von, keine Ahnung, von LinkedIn selbst da super viel Zeit verbringen. Ne? Also mittlerweile, ich konsumiere super viel LinkedIn, ich schreibe wenig, da muss ich auch wieder mehr anfangen.
Die Texte oder die Academy da?
Auf keinen Fall die Academy. Also wirklich nicht die Academy. Ich glaube, da war ich noch nie drauf. Auf jeden Fall die Texte, außer wirklich was wirklich Cooles von Microsoft, was jetzt auch, jetzt gerade, wir kommen komplett abschweifen auch mit drin, ne? Aber das ist etwas, wo wir natürlich auch super viel jetzt schon bei uns in der Agentur leben, AI, ne? Ja. Das ermöglicht unsere Arbeitsschritte, das wird die Arbeitswelt verändern, nachhaltig, unsere gesamte Gesellschaft wahrscheinlich, aber ich bin halt erstmal in der Arbeitsbubble, deswegen gucke ich erstmal da auf, und da kann man die Microsoft-Kurse und den Google-Kurs, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Zettel, aber vielleicht kann man das irgendwie mit reinbringen, damit sich schon mal auseinanderzusetzen, weil das gerade wenn man jetzt neu anfängt als Gründer, kannst du sehr viele Stellen, also wir streichen auf gar keinen Fall irgendwelche Stellen, ne, aber du kannst halt Stellen von Anfang an anders gestalten. Und das sollte man auch machen, weil wir müssen jetzt Stellen umgestalten. Mhm. Also wir wollen ganz klar, dass unsere Kolleginnen mehr schaffen durch AI und nicht durch AI abgeschafft werden. Das ist absolut etwas, was für uns ein absolutes No-Go sein sollte, No-Go ist und für die meisten Unternehmen auch sein sollte. In meinen Augen, sondern eher mehr zu sagen, hey, das ist ein neues Wachstumspotenzial. Du kannst dir zukünftige Mitarbeiter sparen. Ne? Also wenn du jetzt hast, hast du mehr Kappas. Und das ist für uns ein ganz klares Mantra dafür. Aber da LinkedIn, Internet, alles. Ne?
Ich habe letztens einen LinkedIn-Artikel von jemandem gesehen, der gesagt hat, okay, ja, wir haben uns jetzt extra eine Person für ChatGPT eingestellt, weil wir wollen jetzt auf dem aktuellen Stand und so weiter bleiben. Sagst du, das ist was für Play the Hype oder sagst du, nee, eigentlich muss wirklich jeder von uns sich so gut damit auskennen und damit eigentlich AI im Prinzip in dem Blut haben, um da auch mit den aktuellen Lösungen mitzugehen und vor allen Dingen auch die Chancen zu nutzen, weil es kann ja extrem viel auch kreative Arbeit erleichtern, wenn man einfach neue Inspirationen, neue Ideen dadurch bekommt.
Also für Inspirationen und Ideen nutzen wir das bisher eher weniger, sondern eher mehr, um unsere Ideen darstellen zu können. Also beispielsweise bauen wir gar keine Storyboards mehr. Das machen wir alles mit Midjourney und anderen Clipdrop, was weiß ich, wie die ganzen Tools heißen. Und da wird gar nichts mehr gemacht für keinen Kunden. Und die Kunden sind super glücklich darüber. Also, weil die halt zum ersten Mal das größte Problem als Kreativen, und das ist auch jetzt nochmal so ein Mantra für AI für mich. Die Frage habe ich irgendwo, habe ich das aufgeschnappt, ne? Warum weinen Babys so oft?
Das ist eine rhetorische Frage, soll ich das beantworten?
Ja, das beantworte ich eigentlich, weil ich es beantworten haben. Nee, weil sie halt nicht anders, das ist eine rhetorische Frage, ja, stimmt. weil sie sich nicht anders ausdrücken können, ne? Mhm. Du kannst halt durch Weinen und Lachen zwei Emotionen frame. Und mehr können sie ja nicht, mehr können sie sich nicht ausdrücken. Das ist ein ganzes Problem. Das haben nicht nur Babys, kleine Kinder, das haben auch erwachsene Menschen. Mhm. Wir ganz häufig, gerade kreative Menschen, haben Probleme, ihre Gedanken so zu formulieren, wie sie es eigentlich haben wollen. Und für mich ist AI ein Riesentool, um meine Gedanken strukturiert anderen Menschen einfacher auch wiedergeben zu können. Also am Tag rede ich mittlerweile 1 bis 2 Stunden mit der ChatGPT-App. Einfach nur, um meine Gedanken zu strukturieren. Ja. Das heißt, auch immer, wenn ich mit AI arbeite und mir Inspiration auch von AI holen will, habe ich immer dieses Mantra von 80-20-Prinzip. 80% menschlich, 20% adaptiv zusätzlich von AI. Und die Struktur, wie der Text sein sollte und so, das kann auch AI schon komplett machen. Ne? Und das ist auch jetzt nochmal, wie unsere Kreativen oder unser Team damit rangeht aktuell. Sobald du merkst, dass es halt diesen Benefit, wie beispielsweise Storyboards einfach erstellen gibt, wird das sofort super schnell gelebt. Weil sowas wie Inspiration schaffen, weil das halt auch noch nicht cool ist, ist das auch noch nicht so wirklich angekommen. Aber da gucken wir halt gerade dauerhaft als einen kollaborativen Prozess, wie kriegen wir das in gewisse Aspekte auch in den einzelnen Units, ne, umgesetzt. Und wenn eine Unit auch da irgendwie einen Durchbruch hat, gibt es bei uns kein Silo-Denken, dass sie das halt nur in ihrer Unit halten, sondern dann auch im Weekly vorstellen. Also da haben wir auch eine ganz neue Weekly-Struktur, die wir jetzt ab nächster Woche fahren, die auch mehr auf eigentlich nur Learnings-Teilen ausgelegt ist und sonst was. Vorher haben wir immer alle erzählt, was wer wie die Woche gemacht hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, wen interessiert das so wirklich, ne? Ja. Und es wurde eher mehr als ein Kontrolltool gesehen, was es gar nicht sein sollte, sondern wir wollten einfach remote mehr Austausch haben. Deswegen haben wir diese Calls jetzt auch anders aufgebaut. Aber ja.
Spricht ihr über Fehler in eurem Startup? Also wie ist die Fehlerkultur? Wie geht ihr mit Fehlern von anderen Leuten bei euch um? Mhm.
Wir haben zu spät über Fehler gesprochen und zu wenig über Fehler gesprochen. Das ist eine Kultur, die haben wir vor allem durch diese Wertereise, die wir mit dem ganzen Team gemacht haben, wo wir auch unsere Werte für die Agentur entwickelt haben. Fee, Freiheit, Ehrlichkeit, Empathie. Und danach wollen wir in der Firma leben. Das klingt super cheesy. Wir haben unsere Werte und unsere Wertekultur und einen Wertekodex.
Passt schon mal zum neuen Office in Berlin.
Genau, passt zum Office in Berlin. Wir haben auch überlegt, ob wir eine Fee jetzt an die Wand malen wollen. Und das ist uns auch klar geworden. Wir hatten auch ein Problem, da können wir auch offen drüber sprechen, über Toxic Positivity, wo keiner mehr irgendwie Lust hatte, die Ideen und andere Leute zu kritisieren, was vehement ist in der Agentur, wenn wir nicht die Ideen von anderen Leuten kritisieren können. Das ist halt alles uns aufgefallen in dieser Wertereise mit, hey, das ist, da wollen wir weg. Und das haben zum Glück alle auch im Team darüber auch gesprochen mit, hey, das ist gerade nicht cool, wie das läuft. Lass uns neue Kultur schaffen. Und das haben wir geschafft. Und natürlich hat das auch mit Pains zu tun gehabt, ne? Also wir haben auch beim Hiring zu schnell geheiert gehabt in manchen Phasen, wo es zu schnell war, es nicht, dass wir die nicht brauchten, sondern dass wir nicht bedacht geheiert haben. Und es ist auch viel zu spät klar geworden, wie es dann auch ist mit Probezeiten und Co., ne? Dass man auch da dann letztendlich, dass ich dann auch wirklich eine Entscheidung treffen muss. Und das hat schon uns auch, war auch eine negative Erfahrung, jetzt über Fehler zu sprechen. Ja, ich liebe es, über Fehler zu sprechen, weil wenn ich über Fehler spreche, weiß ich, dass andere Leute die Fehler vielleicht nicht mehr machen. Und deswegen ist es genau dieses selbe Mal darüber Ideen sprechen. Ich liebe es, wenn andere Leute über ihre Startup-Idee mit mir sprechen, weil ich liebe es, über Ideen zu sparen, ne? Und das ist, glaube ich, wir müssen mehr Austausch über Fehler, aber auch über Ideen führen. Also das ist irgendwie beide Richtungen. Ne? Also auch in der Agentur müssen wir mehr muss man Leuten sehr früh sehr viel Raum geben, um Ideen auch selber einbringen zu können mit, warum machen wir nicht diesen Schritt so und so. Ne? Das sind alles so Dinge, worüber man mehr sprechen muss.
Um das Thema kurz abzuschließen, war das dann von euch aus und dem Team aus, diese Wertereise, oder habt ihr euch eine andere Agentur, irgendwie Leute von extern reingeholt?
Einer meiner ältesten Mentoren hat sein Startup verkauft und hat danach jetzt die Bizfluencer gegründet. Also hier auch nochmal Shoutout an Niklas Hein und Henrik Martens, pardon. Zwei super wichtige Menschen für uns auch auf der Gründungsreise gewesen, die uns sehr viel dabei gestanden haben. Und dann habe ich diese Wertereise vor 2 Jahren selber mal gemacht. Und das hat sehr, sehr viel Veränderung in meinem Leben geführt, weil ich einfach sehr viele Sachen, die für mich toxisch waren, auch abgekattet hatte, weil ich das über diese Reise gelernt habe. Kann ich nur jedem mal empfehlen, einfach mal auf die Bifluencer-Seite zu gehen und sich das einmal irgendwie anzuchecken. Und dann haben wir gesagt, ey, das wollen wir mit dem ganzen Team machen, weil die haben das extra für Unternehmen optimiert. Und dann hast du so die Werte aus der Geschäftsführung, dem Gründerkreis, die Werte aus dem Team, die werden überlagert, dann werden auch werden auch so Schlüsse gezogen mit, wie kann das gut und wo ist das auch ein Benefit, wo ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig. Hat uns einen sehr großen Einblick darin gegeben und da haben wir auch angefangen, eigentlich mehr das als Rahmen auch zu nutzen, um über Probleme in der Agentur zu sprechen, wo halt so Themen aufkamen wie Toxic Positivity oder Themen aufkommen wie fehlende Fehlerkultur, die wir halt einfach seitdem jetzt deutlich, also die wir seitdem extrem leben, ne, weil unsere Werte sind Empathie, Ehrlichkeit, Freiheit. Wir müssen die Freiheit eines jeden gewähren, wir müssen dabei empathisch sein, aber wir müssen halt auch vor allen Dingen ehrlich sein miteinander. Und wenn eine Idee nicht cool ist, und deswegen ist es so vehement in der Kreativagentur, dann müssen wir das ja sagen, weil wir wollen ja dem Kunden keine schlechten Ideen geben. Ne? Und das hat zu einem absoluten Qualitätsdurchbruch geführt seit Februar bei uns, wo ich auch sehr stolz drauf bin und vor allen Dingen sehr stolz aufs Team bin, was wir dieses Jahr da auch wieder abreißen konnten. Und ja, also sprecht darüber und macht Workshops auch gerne mal mit extern. Ne? Es ist immer nervig und ich war auch traurig, dass meine Eltern mir zu meinem 18. Geburtstag, zum Weihnachten Geburtstag zusammen mit meinen anderen Geschäftsführern, dass sie uns einen Feedback-Workshop geschenkt hatten für die Geschäftsführung. Es gibt coolere und sexierere Geburtstagsgeschenke und Weihnachtsgeschenke, als bei der Unternehmensberatung einen Feedback-Workshop zu kaufen. Aber ich war sehr dankbar dafür und das hat uns nämlich gezeigt, dass diese externen Beratungen und Coaches, ne, Coaches sind geil, wenn du die richtigen findest, ne? Aber die richtigen Coaches findest du halt nicht auf TikTok, sondern eher mehr durch Introductions, ne? Dass sich Leute vorstellen. So, du brauchst halt, also wenn du den Coach findest, jetzt nochmal so ein Ding ist, ne, dass bevor jetzt ganz viele Leute jetzt auf die Suche nach einem Coach gehen, frag nach Leuten, die gute Coaches hatten oder irgendwie Mentoren hatten und lass dich zu denen referen, weil das hilft dem Team auch, da mal so einen Feedback-Workshop zu machen, Werte-Workshops. Und das auch gerne früher zu machen, weil es ist ein Riesen-Benefit. Und macht Lach-Yoga mit eurem Team. Das ist geil. Lach-Yoga ist richtig nice. Das haben wir bei der Weihnachtsfeier zum Auskatern gemacht. Lach-Yoga, ich habe auch schon mittlerweile fünf Agenturen zu der weitergeführt. Ich krieg mittlerweile einen Referral-Bonus auch. Aber macht Lach-Yoga.
Ist das diese eine Frau, die mal bei YouTube so durch die Decke gegangen ist?
Das ist ihre Freundin.
Ach so.
Also sie hat mittlerweile so ein Netzwerk, weil du kannst das ist auch ja wieder geil. Geiles Businessmodell.
Ja.
Die verkauft Ausbildungen für 2.000 bis 3.000 Euro und dann darfst du selber Lach-Yoga machen.
Ist ja auch
ich überlege auch, ob ich das irgendwie Geld sammle und dann werde ich Lach-Yoga-Trainer. Aber ich habe keine Lust, 3.000 Euro gerade selber für eine Lach-Yoga-Trainer-Ausbildung auszugeben.
Ey, das ist doch das Ding für Kapstadt im Februar.
Ja, nee, ich gebe lieber 2.000 Euro für Kapstadt aus als Lach-Yoga-Trainer.
Nee. Ich würde mal gerne zum nächsten Step weitergehen. Das ist deine Zukunft, die Zukunft Play the Hype. Also natürlich ist es sehr, sehr schwierig vorher zu sagen, generell bei Startups, Agenturen und so weiter, wo es auf die nächsten Jahre hingeht, weil euch das in den letzten 4 Jahren schon so unglaublich viel passiert. Aber wir nehmen uns jetzt mal 3 Jahre raus. Wo wollt ihr mit Play the Hype hin? Was sind so die Ziele für die Zukunft? Gibt es irgendwie besonders geile Unternehmen oder Unternehmensbranchen, in die ihr hingehen wollt? Wollt ihr international irgendwie größer werden? Was ist da der Plan?
Also immer so ein bisschen, was ich ja immer gerne sage, ist so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Deswegen machen wir auch so viel in der Holding. Aber deswegen ist für uns erstmal der Markt, der Dachraum ist super interessant zum Wachsen. Und wir wollen hier erstmal weiter wachsen. Wir wollen zu einer etablierten Agentur auch irgendwie werden oder vor allen Dingen Agenturgruppe. Was ich glaube, vor allem für mich jetzt auch persönlich in dem Play the Hype-Konstrukt sein wird, ist mich mehr unnötig machen, ne? Und Play the Hype unabhängiger von mir auch als Person zu machen. Das ist ganz wichtig und das schaffen wir halt durch dieses grandiose Team, was wir auch irgendwie mit unseren Kolleginnen aktuell haben, immer mehr. Und diesen Shift hin wirklich zu der jüngsten, geilsten Agentur anstatt von 5 jungen Gründern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber auch, jetzt mal ganz offen gesprochen, wenn ich mir die Marketingbranche angucke, dann glaube ich an Konsolidierung. Ne? Das heißt, ich glaube daran, also bei YouTube hat man das sehr schnell gesehen. Nach 3 Jahren Hype haben sich die großen YouTube-Netzwerke, die kleineren alle aufgenommen und haben gesagt, hey, die haben sich konsolidiert. Und bei TikTok haben wir jetzt auch die Uhr auf 3 bis 4 Jahre. Ne? Das heißt, ich glaube, in den nächsten 1 bis 2 bis 3 Jahren werden wir große Konsolidierungen sehen. Zum einen, dass halt einfach sehr viele Agenturen sterben werden, ne? Weil eine Agenturlaufzeit ist im Schnitt nur 3 Jahre. Danach bist du over. Nach 5 Jahren hat man so alle Wachstums- und Schmerzphasen der Agenturbranche geschafft, sagt man so. Was auch irgendwie Bullshit ist, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, für uns ist da halt einfach wirklich zu sagen, wir wollen uns aber unabhängig machen, irgendwie natürlich zu gucken, wie kriegen wir auch mehr Seniorität in manche Bereiche, auch wie die Geschäftsführung rein, ne? Also da adaptiv zu gucken oder halt auch Konsolidierung, ne? Dass ich kann mir auch vorstellen, dass wir mit einer anderen Agentur oder Management oder was weiß ich, in einer ähnlichen Größe wie uns in den nächsten Jahren fusionieren könnten, um halt einfach zu sagen, hey, wir bauen ein exklusiveres Angebot, was was halt einfach den Markt übergreifend ist und was uns dann halt auch Wachstum so weiter sichert, ne? Und ich glaube, das ist definitiv ein Punkt, wo man auch gucken kann, dass das irgendwie passieren könnte. Wir sind aber immer für alles offen. Also Verkauf ist für uns erstmal nicht interessant, weil wir halt einfach Spaß haben gerade bei dem, was wir machen, ne? Und ich habe mich auch klar gegen ein Studium entschieden, weil ich halt hier jeden Tag viel lerne, ne? Also für mich wäre es hier auch die einzige andere Studienvariante, wäre sowas wie hier an der Code, wo du halt einfach Learning by Doing machst, ne? Und das ist halt einfach mein Lebensmotto eigentlich schon immer gewesen, Learning by Doing. Und ja, das ist der Schnack, ne?
Hättest du, wenn du früher von der Code irgendwie erfahren hättest, du so, sagen wir mal vor 4 Jahren, hättest du gedacht, okay, würde ich jetzt irgendwie noch zwischendrin machen oder war das schon immer für dich klar? Nee, lass uns jetzt mal schauen, wie lange wir die Welle reiten können und let's go.
Ja, also ich bin kein Fan von Autorität, was Lehrer angeht. Ne? Also ich lerne super gerne, aber auf Augenhöhe. Und das ist etwas, wo ich weiß, dass es auf der Code wahrscheinlich anders läuft, aber auch so wäre mir das wahrscheinlich auch irgendwie aufgestoßen. Und immer so, wie es funktioniert. Ne? Also ich bin sehr glücklich und ich weiß auch über mein Privileg Bescheid, dass ich was für mich gefunden habe, was mir Spaß macht und mich erfüllt. Und ja, ein ganz klasse Mantra, was irgendwie auch ein Running Gag bei uns in der Agentur ist, mit Keep on going. Ne? Also das würde ich auch da ganz klar irgendwie dazu sagen.
Wir könnten im Podcast mit Sicherheit noch 4 Stunden weiterführen, aber ich würde jetzt mal zu unserem letzten Game Founders Highway führen. Das ist sehr, sehr simples Ding. Eine Antwort zu jeder Frage und das ist im Prinzip so Fast Shooting. Frage 1, welches Buch muss eigentlich jeder Gründer, jede Gründerin mal gelesen haben? Liest du keine Bücher?
Kafka. Nein, keine Ahnung. Ich lese nicht viele Bücher. Ich bin ganz ehrlich, ich lese nicht viele Bücher. Ich bin bei Blinkist ab und zu mal drin, aber ich bin auch ganz schlecht mit Namen. Ein Buch, was mir super die Augen geöffnet hatte, bei den ganzen Gründen, jetzt fällt es mir auch nicht ein, aber das ist dieses große gelbe Buch, dieses Digitalbuch, was auch in jedem fancy Coworking Space rumliegt. Hat ihr welches meinen? So mit so einem Stoff-Hardcover. Irgendwie ja, von so einer Unternehmensberatung. Das ist auf jeden Fall ein Buch.
Dann blend mir es ein.
Ja, ich schick den Link. Das ist wirklich cool. Das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und da sind sehr, so coole Templates auch drin für so Business Canvas und so einen Schnack. Hm. Ne? Haben wir alles natürlich auch nicht gemacht. Aber das auch mal rüber zu lesen und dann mal zu erfahren, war ganz gut. Dann hat mir auch so ein Buch, das klingt jetzt ultra kapitalistisch, aber es hat mein Onkel mir damals geschenkt. Kostolanis Wunderwelt von Geld und Börse. Hat mich halt auch auf den Trip gebracht mit, hey, man kann auch schon früh irgendwie sein Geld nebenher anlegen und je jünger man ist, desto besser ist das. Und jetzt nicht als Gründer gelesen haben, sondern allgemein. Und ansonsten, liest LinkedIn, das ist besser als Bücher.
Kannst du sonst irgendwie Podcast, Netflix-Serien oder sowas irgendwie empfehlen, die dir auf den Weg da was gebracht haben?
Ganz klar, also ich bin ein ganz großer Fan von jeglichen auch so Business-Filmen und sonst was. Ich weiß, glaube ich, jeder Gründer kann das irgendwie nachvollziehen. Mhm. Gerade auch so irgendwie diese diese Bücher auch, wo irgendwie, keine Ahnung, über Geschichten von Google und Dokumentationen darüber. Ich bin ein richtiger Nerd für. Ich glaube, ich habe jegliche Filme und Dokumentationen auf YouTube und Co. gesehen, weil es mich halt auch immer mit inspiriert hat. Das hat bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, ob es bei anderen funktioniert, aber ich kann es jedem nur empfehlen, auch mal einfach abzunörden, was Dokumentation in egal welche Richtung angeht, auf YouTube und sich da im Rabbit Hole zu verlieren.
Wie hast du legal schnell am Anfang Geld verdient, um die Miete zu zahlen? Na, du hast ja eine eigene Agentur.
Das hast du schon erzählt, aber die Frage wäre dann eher, wie kannst du,
was war würdest du anderen? Ich weiß nicht, wie legal das eigentlich war, dass wir mal gesagt haben, wir stellen die Rechnung später.
Ja, mit Sicherheit, aber was würdest du anderen Junggründerinnen empfehlen?
Also wirklich, was jetzt legal ist?
Im besten Fall also kein Drogenhandel.
Ja, das ist auch nicht so meine Empfehlung. Aber aber ich glaube, ein Tipp ist da wirklich, also diese klassischen Dinge, ne? Also sich auch nicht zu schade sein für manche Sachen, ne? Auch mal dann halt eine Website irgendwie zu bauen für den Onkel oder was weiß ich. Ja. Das sind alles Themen, wo man gut Geld verdienen kann als junger Mensch, ne? Also wo auch ein riesen Wissensgap ist. Und jetzt so nochmal darüber gesprochen ist, diese AI-Tools wäre für mich ein Heaven gewesen, um ein Dienstleistungsgeschäft aufzubauen. Ich kann mir eine Website, die richtig geil aussieht, mit so ein paar Tools, innerhalb von 3 Minuten generieren, nur mit geilen Prompts. Und diese Websites könnte ich für locker 300 Euro verkaufen, wenn ich durch die Straßen ziehe. Ne? Also das wäre sowas, wo dann auch mal Klinkenputzen zu machen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben Kreditkartenterminals von SumUp verkauft, als sie noch keiner kannte in Deutschland. Ne, das waren Friseursalons, die waren so, wie, ich muss nur 60 Euro zahlen. Das Gerät hat 30 Euro gekostet uns, ne? Und ich kann dann Kreditkartenzahlung für nur 0,9% Transaktionsgebühren bestellen. Das ist ja krass. Ja, das ist die neue Fintech-Welt. Und wir haben einfach nur diese Wissenslücke genommen, den Leuten halt das gegeben. Und das ist denen halt auch 30 Euro wert, darüber zu erfahren, natürlich dann so ein SumUp-Gerät für 60 zu kaufen. Dasselbe ist halt auch immer noch bei der Website. Wenn du die Website natürlich halt ein AI-Tool dann super viel günstiger anbieten kannst, als dann der Typ, der das auch leveraged, aber mit irgendwelchen ausländischen Arbeitskräften aus Ländern wie irgendwie Indien oder was weiß ich, der nimmt halt eine deutlich höhere Marge, aber durch AI-Tools ist es dann halt nochmal schneller und kannst es halt günstiger anbieten. Sehe ich jetzt nicht, also sehe ich als eine coole Opportunity eigentlich.
Du bist ja extrem aktiv bei LinkedIn. Was war so die losteste Nachricht, die du bekommen hast?
Ach, Bruder. was habe ich für loste Nachrichten schon auf LinkedIn bekommen?
Oder welche Tipps kannst du Leuten weitergeben? Also erstmal loste Nachricht und was kannst du für Tipps geben?
Tipp, alle Cold Sales LinkedIn-Nachrichten, wo sich keiner Mühe gibt. Also wenn sich jemand wirklich Mühe gibt mit deinem Business und wirklich dir proaktiv was schreibt, wenn es nicht AI-generierter Text oder sonst was ist, das finde ich immer noch cool. Ne? Das wertschätze ich auch und geht auch mit den Leuten in Interaktion. Aber diese automatischen LinkedIn-Cold-Mails. Tipp Nummer 1, nimmt die Hops zurück. Also verschwendet da auch gerne dann deren Zeit. Das ist lustig für dich. Das ist lustig, weiß ich nicht, für die andere Person, aber die hat dich ja zuerst genervt. Also was so richtig lost sein. Da gibt es schon, also wir haben da so ein Slack-Channel bei uns, wo da ist schon spicy Sachen drin. Also, fällt aber spontan jetzt aus dem Stegreif. Es gab so einen Typen damals, der hat unter jeden LinkedIn-Beitrag von uns geschrieben, er hat Hasskommentare da irgendwas geschrieben, aber das ist so ein Ohr rein, andere Ohr raus. Ne? Du hast am Anfang noch versucht, nett gegen anzugehen, aber irgendwann sagst du einfach nur so, keep on going. Aber das ist es.
Wie organisierst du dein Leben? Bist du einer, der jede Minute vollplant im Kalender? Oder?
Ich bin sehr glücklich. Ich habe seit einem Monat einen Founders Associate, der sehr tatkräftig unterstützt, irgendwie mein Leben, meine Mails und Co. zu strukturieren. Weil ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kann gerade da auch besser werden und bin da auch deutlich besser geworden, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren. Ich habe mir halt vor allen Dingen auch Mitgründer gesucht, die halt einfach super ordnungsverziert sind. Ne? Das war so eigentlich mein Hauptding. Also such dir, also wenn du ein unordentlicher Mensch bist, such dir ordentliche Menschen um dich rum, dann läuft das schon.
Und wie sieht dein Kalender jetzt aus?
Ja, voll. Aber das ist halt eher dem geschuldet, dass halt irgendwie, ich versuche mir auch selbst Blocker und sowas reinzulegen. Diese Woche bin ich richtig glücklich, weil ich einen relativ leeren Kalender hatte und da wird auch wieder ordentlich was geschafft. Das merke ich auch. Also sich dann auch in seinem Kalender Fokuszeiten und sowas einzubauen, ganz wichtig. Gerade in den ersten ein, zwei Jahren ist das nicht so wichtig, aber auch irgendwann das Wochenende als Wochenende zu sehen, ist ganz klar. Ich arbeite am Wochenende nicht länger als 4 bis 5, 6 Stunden. Was
Samstag
auch schon
vielen
ist, ja, aber an beiden Tagen zusammen, weil ich einfach gemerkt habe, für mich ist ein Wochenende super wichtig, auch um Wochenende zu haben. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Grind auch jeden Tag 24/7 hustlen auch geliebt und auch jetzt mache ich immer noch eine 50 Stunden Woche. Aber es ist ja das Schöne am Gründen ist, du hast was, wo du ja einfach an was Übergeordnetes glaubst, was dir Spaß macht und dich auch in gewisser Form erfüllt. Nur wenn du merkst, dass es dich halt nicht mehr erfüllt, auch ganz klare Grenzen zu setzen und zu cutten. Ne? Und du musst da niemanden belügen und gerade nicht dich selbst. Ja.
Eine Frage, die ich sehr spannend fand, weil dein erstes Startup Superfoods waren. Priorisier mal. Gesundes Essen, genug Sport, genug Schlaf und Freundschaft und Beziehung.
Freundschaft und Beziehung würde ich von diesen einzelnen Punkten ganz nach oben packen. Der Rest ist, was war Sport?
High Perform, genau. Essen, Sport, Ach, High Perform? Schlaf. Ja, das hat Joy vergessen.
Oh, sorry.
High-Perform würde ich dann Freunde an erster Stelle. Aktuell, wenn ich mir mein Leben angucke, High-Perform an zweiter Stelle. Mhm. Und dann der Rest irgendwie verteilt.
Schlaf, Essen und
ja, also
Sport.
Ich hatte auch mal so einen Aura-Ring mir zugelegt, aber ich bin zu faul, diese Teile zu laden. deswegen habe ich einmal die Woche.
Oh,
das ist super schlimm. und das merkt man auch irgendwie. Das hat mich auch deprimiert, weil mein Schlaf so schlecht war. Also ich muss nicht jeden Tag in der App sehen, dass ich schlecht schlafe. So nervt mich nicht. Ja. Ich habe einen sehr erholsamen Schlaf immer. Der war relativ effektiv. Es war halt nur wenig.
Hast du schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht? Ihr habt ja die
Ja, aber ich hab's vergessen.
Achso, gut. Wahrscheinlich ja jemand Extrovertiertes.
Ja, obwohl ich auch sagen muss, dass ich glaube ich auch, also ich bin extrovertiert, aber Leute sagen mir immer nach, ich hätte so viele Tabs in meinem Kopf offen. Und so ist es halt auch. Ich glaube, würde ich alles aussprechen, was die ganze Zeit dauerhaft in meinem Kopf umgebe, dann, also nee, wenn ich das nicht in Verhältnis setze, dann bin ich für mich eigentlich fast introvertiert, sage ich eigentlich immer, aber ich bin klar extrovertiert und ja, das auf jeden Fall.
Dann würde ich das als Abschlussworte für heute nehmen. Vielen, vielen Dank für das nice Gespräch, Neil. Und bewertet die Folge natürlich sehr gerne bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts mit 5 Sternen. Teilt sie mit anderen Young Founders und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute da warst.
Danke euch für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.